Primal Compass. Immer wissen, wo es lang geht.
Moin
und Servus
zu einer neuen Folge Immer Compass, dein Podcast rund ums Thema Immobilien. Und heute wollen wir mal über die Nebenkosten beim Immobilienkauf sprechen, welche es da konkret gibt, was es dabei zu beachten und für euch zu wissen gibt. Und ich würde sagen, lass uns gar nicht lang um den heißen Brei herumreden und reinstarten. Grundsätzlich haben wir ja mehrere Aspekte bei den Nebenkosten. Ich glaube, als Faustformel sagt man immer so 10-12% Kaufnebenkosten, die man hat beim Kauf einer Immobilie. Und warum ist überhaupt so eine Spanne drin? Das würde ich direkt mal aufgreifen und die Grunderwerbssteuer so ein wenig ins Spiel bringen. Und zwar, Grunderwerbssteuer ist tatsächlich in jedem Bundesland unterschiedlich. Also wir haben da eine gewisse Preisspanne, sag ich mal, von 3,5-6,5%. Ich sag mal, Bayern beispielsweise ist in der Hinsicht ein relativ günstiges Bundesland. Dort zahlt man lediglich 3,5% Grunderwerbssteuer. Beispielsweise Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz sind dabei 5%. Und eines der teuersten Bundesländer, was Grunderwerbsteuer angeht, ist das Bundesland, in dem ich selber mittlerweile wohne, nämlich Nordrhein-Westfalen. Die schlagen da gerne mal mit 6,5% zu. Das heißt, tatsächlich hat die Grunderwerbssteuer, und das bezieht sich nochmal mehr auf die Wichtigkeit oder auf die, wie soll ich es anders formulieren? Warte mal, ich muss so kurz.
Tja, es macht einen erheblichen Unterschied, wo man kauft, muss man einfach ganz klar sagen.
Genau,
das ist, das ist natürlich für vielen beim Eigenheim jetzt nicht so die Option, mal eben so zu sagen, oh, ich gehe jetzt, habe meinen Arbeitgeber in Bayern, fühle mich wohl in Bayern, möchte aber mehr Grunderwerbsteuer zahlen. Genau, deswegen ziehe ich dann auf jeden Fall nach NRW. Nee, andersrum, ich bin in NRW und sage, bei mir sind hier die Nebenkosten zu hoch, ich kaufe in Bayern. Ja, schwierig. Aber natürlich bei Kapitalanlegern ist es sinnvoll, das auch mit zu berücksichtigen, wobei man natürlich immer erstmal schauen sollte, ob die Lage, wo man überhaupt kaufen möchte, passt, ja, also eher in der Mikrolage als in der Makrolage, was jetzt Bundeslandebene betrifft. Lange Rede, kurzer Sinn, die Grunderwerbsteuer ist ein nicht ganz kleiner Batzen Geld, je nachdem, was man so kauft und wo man es kauft, muss man einfach sagen.
Definitiv. Was sind denn noch so Punkte, wo du gerade das Wort übernommen hast, die, ich sag mal, so zu vermeiden sein sollten bei der Grunderwerbsteuer? Oder gibt es vielleicht noch Möglichkeiten, diese vielleicht gerade auch in etwas teureren Bundesländern wie NRW vielleicht etwas zu drücken oder zu optimieren, sagen wir es mal so?
Also grundsätzlich ist eins ganz wichtig zu wissen, die Grunderwerbsteuer schulden eigentlich Verkäufer und Käufer gleichzeitig, also oder gleichermaßen ist der richtige Begriff. Das heißt, rein theoretisch, wenn der Käufer, der in der Regel die Grunderwerbsteuer übernimmt, nicht zahlt, muss der Verkäufer hier ran. Mhm. So, es gibt dann immer mal wieder Fälle, die ich auch selbst in der Finanzierung habe, wo dann halt der Verkäufer die Grunderwerbsteuer auch explizit übernimmt und das auch so im Kaufvertrag festgehalten wird. Natürlich wird dadurch häufig der Kaufpreis ein bisschen einfach nach oben angepasst, weil der Verkäufer will ja nicht auf Gewinn verzichten. Die meisten Banken ziehen da auch mit, solange der Wert noch ungefähr passt zum Kaufpreis.
Ja.
Aber ja, das ist tatsächlich eine Möglichkeit, wie man sich das als Käufer gewissermaßen ein bisschen sparen kann. Sparen in Anführungszeichen, weil man finanziert es dann mit. Grundsätzlich ist die Mitfinanzierung von Nebenkosten nämlich gar nicht mal so einfach. Genau, anderes Thema ist dann noch, weil du es gerade schon kurz so ein bisschen angedeutet hast, das Thema, wie kann man Grunderwerbsteuer sparen, wird häufig auch von Notaren so ein bisschen eingebracht, wobei ich dann immer denke, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber ja, ganz viele Notare schreiben dann immer in die Kaufverträge oder in den Entwurf dann meistens nur, weil dann lasse ich es wieder löschen. Dass einen Kaufpreis, nehmen wir jetzt mal an, wir haben einen Kaufpreis von 100.000 Euro und dann schreibt der Notar rein, davon entfallen 10.000 Euro auf Mobiliar, auf die Küche beispielsweise, das ist der Klassiker. Dann muss man nämlich nur auf die 90.000 Euro die Grunderwerbsteuer zahlen. Das heißt, da spart man sich halt dann schon ein paar Euro, ein paar hundert Euro, je nachdem auch mal ein paar tausend Euro. Haken an der Geschichte ist allerdings, dass dann die Bank auch sagt, naja gut, dann ist der Kaufpreis für die Immobilie aber ja auch nur bei 90.000 Euro und man kauft halt noch für 10.000 Euro Mobiliar dazu. Was wiederum bedeutet, dass die Bank dann sagt, naja, dann finanzieren wir, wenn wir den vollen Kaufpreis finanzieren, ja auch nur die 90.000 Euro, weil wir finanzieren ja kein Mobiliar mit, wir finanzieren den Kaufpreis der Immobilie. Und das ist dann immer wieder so das Thema dann für den Kunden natürlich, weil er will das ja eigentlich schon alles finanzieren.
Ja.
Und deswegen ist es dann sinnvoller, da, ich sag mal, in den sauren Apfel zu beißen und die volle Grunderwerbsteuer auf den Gesamtpreis zu zahlen und das Mobiliar zwar, wenn es sein muss, zu benennen, ja, damit auch einfach man als Käufer abgesichert ist, dass die Küche auch wirklich drin bleibt und der Verkäufer sie nicht auf einmal noch ausbaut im letzten Moment. Aber halt nicht mit einem Betrag. Also, dass man nicht sagt, der Kaufpreis wird aufgeteilt auf Immobilie selbst und Mobiliar. Genau. Das meintest du, glaube ich.
Ja, definitiv. Du hast jetzt eben schon angesprochen, der Notar, das wäre ja quasi der nächste Kostenpunkt bei den Nebenkosten. Und zwar ist der Notar gesetzlich vorgeschrieben. Und um das mal so, ja, ich sag mal, aufs Wesentliche runterzubrechen, ist der Notar ja dafür da, dass bei dann doch den relativ komplex formulierten Kaufverträgen einfach sichergestellt ist, dass beide Seiten verstehen, was sie da unterschreiben und wie das Ganze zu interpretieren ist und das Ganze dann, ja, ich sag mal, für beide Seiten verständlich macht. Als Faustformel kann man, glaube ich, sagen, 1,5% des Kaufpreises werden so für den Notar fällig. Und
ja, genau, meistens so ein bisschen drunter. Es kommt aber ganz wichtig, ganz kurz, weil es mir gerade einfällt. Ich hatte nämlich vor kurzem so einen Fall, da ist jemand, hat jemand nicht bei dem Notar beurkundet, bei dem das Ganze, der Kauf auch vollzogen wurde. Also man muss sich immer unterscheiden. Das sind in der Regel ist der beurkundende Notar auch der Vollzugsnotar. Das heißt, der kümmert sich letztendlich erstmal um den Entwurf des Kaufvertrags und später auch um die Durchführung. Das heißt, gibt das Ganze an die Ämterarbeiter oder passt oder überwacht halt, sage ich mal, auch den Prozess danach. Das heißt, bis die Kaufpreisfälligkeit eintritt und meldet auch die Kaufpreisfälligkeit an Käufer und Verkäufer und kümmert sich um die gesamte Abwicklung. Wobei das nicht immer so sein muss. Also ich habe zum Beispiel, war auch schon mal bei einem Notartermin dabei und ich selbst habe auch so schon gekauft, dass ich halt zu einem Notar vor Ort gegangen bin. Ich habe von dem mir den Vertrag durchlesen lassen, dann beim Ende unterschrieben. Der hat das Ganze dann aber an den Vollzugsnotar weitergeleitet, der dann das Ganze mit den Ämtern gemacht hat und sich um den Rest gekümmert hat. Mhm. Ja, das gibt's auch häufig. Und dann sind die Kosten für den Notar meistens minimal höher, aber unwesentlich. Genau, in der Regel deswegen die 1,5% für den Notar sind so der Standard.
Ja, ja. Okay. Ja, ansonsten, was gibt's noch zum Notar grundsätzlich zu sagen? Ich habe mal eine schöne Formulierung gehört, und zwar ist man in der Regel ja einmal beim Notar und sitzt dann dort. Es sind aber eigentlich zwei unterschiedliche Themen, die man da dann auch behandelt. Ne? Man hat ja zum einen, um nochmal so ein bisschen auf die Aufgaben auch des Notars ein bisschen zurückzukommen, also was kriegt man denn für seine knapp 1,5%? Du hast ja einmal, was ich eben schon gesagt habe, den Kaufvertragsentwurf oder beziehungsweise den Kaufvertrag an sich, den man dann durchgeht und am Ende unterschreibt. Und danach ist es ja so, dass dann bei einer Kapitalanlageimmobilie die Verkäuferpartei den Raum verlässt, man dann als Käufer mit dem Notar noch verbleibt und dann einmal die Grundschuld bestellt.
Genau. Ja, das ist gut. Ich sag mal so, wenn du ein Eigenheim kaufst und finanzierst, verlässt der Verkäufer auch den Raum. Häufig sogar der Makler, weil das geht die Personen eigentlich nichts mehr an. Genau. Aber ja, natürlich hast du das Thema Kapitalanlage Immobilie hier explizit angesprochen, weil man da in der Regel, ich würde sagen, jetzt mal so vom Bauch heraus, die allermeisten finanzieren eine Kapitalanlage Immobilie natürlich.
Ja.
Weil es einfach sinnvoll ist, genau, durch die verschiedene Hebeleffekte und so weiter. Ja,
genau.
Richtig.
Genau. Magst du weitermachen? Magst du mal in die noch verbleibenden Nebenkosten reinspringen?
Natürlich. Wir haben jetzt schon insgesamt, wie gesagt, die Grunderwerbsteuer, die Notarkosten, je nach Bundesland, nehmen wir jetzt einfach mal Baden-Württemberg zum Beispiel, wären wir dann jetzt schon bei 6,5%, wer aufgepasst hat. Na, 1,5 Notar, 5% Grunderwerbsteuer. Dann kommt dann noch hinzu die Grundbuchamtgebühren. Die sind ungefähr 0,5%. Deswegen fasst man das auch meistens zusammen und sagt Notar und Grundbuch zusammen 2%. Ja. Das ist meistens so eins, weil das so auch ein bisschen Hand in Hand geht. Insofern, dass der Notar das Grundbuchamt kontaktiert und wieder das Ganze zurückgeht und häufig da Rechnungen mehr oder weniger zeitgleich auch eintrudeln. Genau, das ist so ein bisschen das Thema. Das sind so die Nebenkosten, die eigentlich immer anfallen. Dann gibt's natürlich noch die Maklergebühr. Ja, die Maklergebühr fällt logischerweise nur dann an, wenn man eine Immobilie kauft. Hat. Genau, Makler dabei hat. Richtig. Die Maklergebühren sind seit Ende 2020 zumindest bei Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern von beiden Parteien gleichermaßen zu zahlen. Das bedeutet also, um das hier mal dem einen oder anderen nochmal ganz, ganz klar zu machen, wenn ihr beispielsweise jetzt eine Wohnung kauft und zahlt 3,57% Maklergebühr, das ist so der Klassiker, 3% plus Märchensteuer sind dann 3,57%, dann hat der Verkäufer genau die gleiche Höhe zu zahlen. Ja, das bedeutet also, das ist ganz interessant, weil ich hatte vorher halt auch schon immer diese 3,57 mal 4,69 gesehen, so auf dem Niveau. Mhm. Das heißt, das sieht man inzwischen seltener, also mehr als 3,57. Mhm. Und dann hat das immer so den Schein gehabt für den einen oder anderen, die sind ja alle mit ihrer Provision runtergegangen. Ne? Mhm. Es gab da doch so eine neue Regelung. Nee, der Punkt ist, oder manche haben auch am Anfang gedacht, ja, die 3,57 werden dann geteilt. Nee, die allermeisten Makler haben es halt dann so gemacht. Vorher haben sie 4% netto bekommen insgesamt. Ja, jetzt bekommen sie 6%, aber es wird halt nur, ich sag mal, für den Käufer sind nur die 3,57 zu sehen. Aber was man natürlich jedem bewusst sein muss, als Verkäufer möchte man ja nicht seinen Gewinn schmälern, wir hatten es ja eben schon Das heißt, auch die Maklergebühr wird man, wenn man weiß, ich muss jetzt den Makler hier zahlen, anteilig, dann haue ich das auf meinen Kaufpreis oder meinen Verkaufspreis drauf.
Ja.
Also das heißt, dementsprechend, wenn da steht 3,57%, ihr kauft ein Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus, dann bekommt der Makler effektiv 6% Nettoprovision. Genau. Nichtsdestotrotz, die Frage mit Makler, ohne Makler kaufen, es kommt drauf an, ich sag mal, eine Immobilie, die ihr unbedingt haben wollt, die euch gefällt, die würde ich ja jetzt nicht kaufen, nur weil ein Makler dabei ist, ja. Die Maklerprovision ist auch nicht fest vorgeschrieben, das heißt, man kann vielleicht auch mit dem Makler verhandeln. Das ist vielleicht mal die eine Möglichkeit. Und zum anderen muss man ja auch immer die Vorzüge sehen, die ein Makler, ein guter Makler, das ist ganz, ganz wichtig hier, mit sich bringt. Gerade wenn man auf Verkäuferseiten jemanden hat, der vielleicht nicht so ordentliche Buchführung hat, was Objektunterlagen betrifft, dann ja, tut man sich häufig ein bisschen leichter mit einem Makler dazwischen, der da schon drauf achtet und notfalls selbst auch mal zum Bauamt fährt, die Bauakte einsieht, Kopien macht und so weiter, damit man selbst halt alles vollständig hat als neuer Eigentümer, und ohne vollständige Unterlagen wird es auch mit einer Finanzierung schwierig.
Mhm. Definitiv.
Genau, von daher, das mal so an dem Punkt gesagt, ein Immobilienmakler ist per se nichts Schlechtes. Ja. Also, habt auch schon viele Erfahrungen gemacht und hat auch schon einige Immobilienmakler, mit denen es wirklich Spaß gemacht hat, dann zusammenzuarbeiten.
Ja, das kann ich bestätigen. Auch das, was du gerade gesagt hast mit der Maklercottage, dass die nicht fix ist, ist noch gar nicht so lange her. Da hatte ich das auch, dass da ein Makler im Freundeskreis von jemandem, der sich eine Immobilie gekauft hat, der Makler dann auch von seiner Cottage etwas abgerückt ist, die so ein bisschen reduziert hat und ist durchaus nicht unüblich.
Genau, jetzt aber trotzdem mal so ein bisschen noch der Punkt, hatten wir uns aber, also einfach nochmal drauf eingehen, wie kann man sich denn grundsätzlich ein bisschen vielleicht doch die Nebenkosten reduzieren, außer beim Makler zu feilschen, wenn es ihn eingibt, auf einmal in Bayern sein Eigenheim zu kaufen, obwohl man eigentlich in NRW wohnt, Das Thema mit dem Mobiliar, was ich ganz am Anfang schon mal kurz angesprochen hatte, das geht natürlich grundsätzlich, wenn man sagt, ich will sowieso Eigenkapital einsetzen, dann kann man das so ein bisschen austarieren, sollte man aber immer mit seiner Bank oder auch dem Finanzierer vorher, also dem Finanzierungsvermittler vorher besprechen und das nicht einfach machen.
Ja.
Das ist so ein bisschen das Thema. Ich hatte auch auch mal einen Fall, das weiß ich noch ganz genau, da hatte ich zum Glück währenddessen, also nicht gerade kein Beratungsgespräch oder beim Telefonat, sondern habe gearbeitet, einfach Sachen abgearbeitet und dann kriege ich einen Anruf von einer Notarin. Mhm. Ja, ihr Kunde XY sitzt hier gerade bei mir und die wollen hier noch so ein bisschen Späße machen mit dem Makler und den Kaufpreis zwar nicht drücken, aber halt noch mehr Mobiliar reinpacken. Und dann, ja, habe ich schon etwas geschluckt, aber die haben da so drauf bestanden, so unbedingt. Und die Maklerin hat mir dann auch noch mehr schmackhaft gemacht, dass das doch sinnvoll sei. Und dann habe ich dann die Bank angerufen, während die dann noch beim Notar saßen, habe das mit der geklärt. Die hat auch schon geschluckt auf der anderen Seite. Hat dann am Ende gerade so gepasst, war aber eine knappe Geschichte. Mhm. Deswegen, das kann auch schnell mal nach hinten losgehen. Deswegen, es muss vorher immer der Bank gesagt werden, wenn ihr so Späße macht mit dem Mobiliar. Und ja, sprecht auch mit eurem Finanzierungsvermittler dann entsprechend dazu, weil ja, der kann das recht gut austarieren. Genau. Mhm. Dann noch ein wichtiger Punkt, eher für die Eigennutzer oder diejenigen, die was neu bauen. Also muss ja nicht immer jemand in Eigennutzung was neu bauen. Wenn man ja ein eigenes Bauvorhaben hat, ist es immer sinnvoll, dass man Grundstück und Immobilie getrennt kauft. Das heißt auch, wenn man über einen Fertighausanbieter oder sowas kauft, dann sollte man nicht das gesamte Objekt fertig kaufen nach Fertigstellung, sondern halt erstmal das Grundstück, das dann am besten variabel finanzieren und dann die Immobilie draufbauen und das beziehungsweise dann gesamt wieder umzuschulden. Dazu aber mal in einer anderen Folge mehr. Warum ist das wichtig? Wenn ihr erst das Grundstück kauft, dann zahlt ihr auch nur auf das Grundstück die Grunderwerbsteuer. Wenn ihr das in einem Paket kauft, Grundstück und Immobilie, dann müsst ihr auf die Gesamtkosten die Grunderwerbsteuer zahlen. Und das ist dann doch ein kleiner Unterschied. Ob man jetzt auf beispielsweise 200.000 Euro Grundstück und 600.000 Euro Haus auf 800.000 5% zahlt oder 6,5% oder auf 200.000.
Ja. Das ist schon ein erheblicher Unterschied, ja.
Ja. Genau, trotzdem Thema Finanzierung, Kaufnebenkosten. Die allermeisten Banken finanzieren das zumindest bei Kapitalanlegern nicht mehr mit, bei Eigenheimen oder bei Eigennutzern auch nur noch selten. Häufig hier und da mal Hausbanken noch, das heißt, wenn ihr bei einer örtlichen Sparkasse, Volksbank seid, da gibt's dann doch die ein oder anderen, die noch unbedingt ihre Kunden haben wollen, sowas mitmachen oder da etwas entspannter sind. Mhm. Bei Kunden, die sie schon länger kennen. Das heißt, da kann man schon nochmal Nebenkosten mitfinanzieren.
Aber es ist eher die Ausnahme statt die Regel derzeit.
So ist es. Mhm. Genau so ist es. Und dafür gibt es zwar trotzdem eine Lösung, aber viele, viele Banken arbeiten und es werden auch immer mehr mit der beispielsweise Hanseatic Bank zusammen. Die bietet explizit sogenannte Nachrangdarlehen an, mit denen du dann Mobiliar und auch die Nebenkosten finanzieren könntest. Die Konditionen sind nur nicht so attraktiv, muss man mal ganz offen sagen.
Ja.
Genau. Das sind so die wichtigsten Punkte aus meiner Sicht dazu. Hast du noch was zu ergänzen, Torben?
Nö, ich glaube, wir haben die gängigen Kaufnebenkosten, also Grunderwerbsteuer, Notar und Grundbuch sowie die Maklerkosten gut beleuchtet. Ja, so setzen sich, wie gesagt, insgesamt so die 10-12% Kaufnebenkosten zusammen. Ich glaube, ihr habt einen ganz guten Einblick bekommen, welche Möglichkeiten man hat, um da vielleicht hier und dort nochmal ein wenig zu optimieren. Natürlich mit Bedacht, was Vorteile hat dann auch hier und da vielleicht mal Nachteile oder kann zu Problemen führen. Das heißt, immer mit allen Parteien am besten dazu mal sprechen und nicht irgendeine Partei da vor vollendete Tatsachen setzen, sei es die Bank oder der Finanzierer, weil ich glaube, am Ende ist es wichtig, einen guten Ansprechpartner für die Finanzierung zur Hand zu haben, der das Ganze dann auch so ein bisschen einordnen kann, weil man kriegt ja doch hier und da mal immer irgendeinen Tipp mit aufgeschnappt, weil der schön klingt und man denkt sich, jo, das mache ich, aber irgendwo, ja, tritt man sich dann auch selber oder stellt man sich selber ein Bein, wenn man das nicht von beiden Seiten ja durchdenkt. Und von daher, ja, ich glaube, es passt soweit. Vielen Dank für die Einblicke, gerade auch nochmal finanzierungsseitig. Wenn ihr noch weitergehend Fragen haben solltet dazu, dann meldet euch gerne bei uns. Entweder über die Website oder aber über den Instagram-Kanal. Wir werden euch beides in den Shownotes verlinken. Haut uns da gerne eure Fragen raus. Und ansonsten, ja, Frido, bedanke ich mich für deine Zeit.
Danke dir für deinen Input. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge.
So machen wir das. Bis zum nächsten Mal.
Servus.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.